Steinhardt heiße ich, ich bin Evangelist. Ich erzähle Menschen von Jesus und leite auch andere Christen an, darin das zu tun, mache Seminare, kreative Einsätze, aber auch Predigtdienste. Deswegen bin ich heute hier bei euch. Ich freue mich, hier zu sein. Und ist es nicht wunderbar, habe ich gerade so nochmal gedacht, dass wir Gottes Wort haben? Ist es nicht wunderbar, dass wir einen Leitfaden für unser Leben haben, dass wir Hinweise bekommen, Ermutigung, auch manchmal Ermahnung. Aber was mir auffällt bei der Bibel ist, dass es bei niemandem eigentlich der großen Glaubenshelden und Heldinnen glatt gelaufen ist. Es gab immer Schwierigkeiten aufgrund von menschlichen Schwächen und Fehlern, die man gemacht hat. Aber ich bin so froh, dass wir Gottes Wort haben und dass er zu uns reden möchte. Und ich lade uns nochmal ein, dafür zu beten und aufzustehen, wenn es möglich ist. Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort. Danke, dass du uns nicht im Ungewissen gelassen hast, sondern dass du zu uns redest, auch heute. Danke, dass du Menschen beauftragt hast, alles aufzuschreiben, was dir wichtig ist. Herr, über 1600 Jahre auf 40 mit 40 verschiedenen Schreibern auf 3 Kontinenten hast du das zusammenfassen lassen, Herr, was dir wirklich ein Herzensanliegen ist. Und ich danke dir, dass du auch heute redest, auch heute sprechen möchtest, auch zu mir, auch zu uns. Und Herr, wir wollen sagen, rede, Herr, dein Knecht hört. Danke, dass du da bist. Amen. Ich fahre ja, wenn es möglich ist, auch mit dem Zug durch die Gegend. Ich war früher mal Lokführer, schon seit 17 Jahren nicht mehr. Aber wenn es möglich ist und die Reisen weiter sind, dann versuche ich manchmal auch mit dem Lok, mit der Bahn zu fahren. Und ich finde es immer sehr, sehr spannend, weil wenn ich am Wochenende, ich fahre ja meistens dann am Wochenende und da ist so viel los, da muss man in der Regel auch reservieren. Und wenn ich dann reserviere, dann ist immer auch mein Gebet her, zu wem bringst du mich? Wer sitzt neben mir? Oder neben wem sitze ich? Und vor einiger Zeit hatte ich wieder mal reserviert. Ich bin unterwegs gewesen Richtung Berlin. Und dann komme ich so zu meinem Platz und sehe einen hochdekorierten Mann von der Bundeswehr. Und er hatte ganz viele Abzeichen und wenn man in der Kluft, also im Anzug ist, genauso wie die Polizei, dann dürfen die ja umsonst und kostenlos mitfahren in Deutschland, das ist ja auch richtig so. Auf jeden Fall, mein Platz war genau neben ihm. Ich habe ihn dann begrüßt, habe mich neben ihm hingesetzt und mich haben seine ganzen Abzeichen interessiert und es hat mich wirklich interessiert. Das ist übrigens in der Evangelisation das Wichtigste, dass uns Menschen wichtig sind, dass wir uns für sie interessieren und nicht vorgeschoben, sondern echt, dass echtes Interesse daran ist, an ihrem Leben, an dem, was sie erlebt haben. Wir können ja auch von anderen Menschen noch viel lernen, oder? Ist doch so. Und er hat mir dann die verschiedenen Abzeichen erklärt, Afghanistan und dies und jenes und wo er war und so weiter. Und was rauskam, ist, dass er kurz davor war, General zu werden. Und ich fand das interessant, wir kamen dann ins Gespräch und so weiter. Und er hatte mich dann auch gefragt, was ich beruflich mache und darüber kamen wir dann ins Gespräch. Und dann sagte er so zu mir, er könnte das überhaupt nicht verstehen, wie ich an so einen Unsinn glauben könnte. Mit Gott, mit Jesus und so weiter, das wäre, und auch die Auferstehung, das wäre voll der Witz. Also er könnte es nicht nachvollziehen. Naja, ich habe ihn mir mal angeschaut und dann habe ich ihm gesagt, jetzt treten Sie innerlich mal einen Schritt so zurück. Sie sind da völlig falsch informiert. Ja, Sie sind da völlig falsch informiert. Die Auferstehung ist eine Tatsache. Ja, es gibt dafür Augenzeugen, es gibt dafür Menschen, die ihr Leben gelassen haben, für diese Aussage, dass Jesus auferstanden ist. gibt das für glaubhafte Zeugen? Und dann habe ich ihnen das so ein bisschen erklärt. Und wir kamen dann schon interessanterweise dann auch in eine Diskussion. Irgendwann kam eine Frau, die 2, 3 Sitze weiter saß und uns aufforderte, leise zu sein oder ruhiger zu sein, weil es dann doch ein bisschen wild zuging. Und interessant war auch, es kamen ja ganz viele Soldaten an uns vorbei. Und die haben ja sofort seinen Rang gesehen mit seinen Sternen auf der Schulter und niemand hat sich zu uns gesetzt. Aber ich war außen vor. Ich bin weder abhängig von ihm noch von seinen Befehlen. Ich bin Zivilist und so konnte ich ihn dann mit ihm darüber reden. Und es war sehr, sehr interessant, dann weiter mit ihm so zu reden. Manchmal, ich habe auch gemerkt, dass er sich manchmal dann geärgert hat und aufgeregt hat und so weiter und so weiter. Er hat mir dann auch Verschiedenes erklärt. Ja, er ist im Moment für 6 Monate in Rom. Die EU, die berät da, wie sie dann mit den Streitkräften und so weiter, wie das weiter vorwärts gehen soll und so weiter. Und die berät sich dann mit der NATO. Und dann habe ich ihm dann auch so gesagt, ja, waren Sie denn auch beim Papst? Ja, mit so einer Delegation waren wir beim Papst. Der hat uns da irgendwie eingeladen und kurz empfangen. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, was das Schöne ist? Heute haben Sie die Möglichkeit, Gott zu begegnen, nämlich durch mich. Gut. Soweit haben wir dann ein bisschen weiter noch geredet. Irgendwann hat er keine Lust mehr gehabt zu reden. Dann hat er gesagt, er muss verschiedene Bücher lesen, hat die Bücher ausgepackt und wir sind dann weiter zusammengefahren. Was aber auch interessant war, ich wollte ihn zu einem Kaffee einladen. Meint ihr, er hätte sich einladen lassen zu einem Kaffee? Auf keinen Fall! Aber mir hat er auch keinen ausgegeben. Naja gut, also auch, jetzt hat jeder dann seinen Kaffee bestellt und getrunken. Aber wir saßen weiter in einem Zug nebeneinander und als ich dann in Berlin ankam, in der Gemeinde, wo ich ein Seminarwochenende gemacht habe, mit kreativem Einsatz, haben wir sehr, sehr gezielt für diesen Mann gebetet. Und auch gebetet, dass Jesus jemand schenkt, vielleicht ein General oder irgendwer anders da in seiner Hierarchie, der an Jesus glaubt und ihm das nochmal bestätigt. Und ich hoffe und glaube, dass Gott diesem Mann nachgeht. Er hat mir also natürlich auch erzählt, er ist in Berlin groß geworden, er ist atheistisch aufgewachsen, er hat damit nicht viel zu tun und somit konnte ich ihn natürlich auch viel, viel besser verstehen. Ich möchte uns einen Bibeltext vorlesen. Da geht es auch um einen Offizier. Und zwar um einen Hauptmann. Und ich lese uns den Text in Lukas 7, Verse 1 bis 10. Lukas Kapitel 7, 1 bis 10. Nachdem Jesus das alles vor den Ohren des versammelten Volkes gesagt und seine Rede beendet hatte, ging er nach Kapernaum. Dort lebte ein Hauptmann, ein Nichtjude. Er hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Der war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige von den jüdischen Ortsvorstehern zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu kommen und seinen Diener das Leben zu retten. Die Männer kamen zu Jesus und baten ihn dringend, der Mann, dieser Mann ist es wert, dass du ihm hilfst. Er liebt unser Volk. Er hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus ging mit ihnen. Als er nicht mehr weit vom Haus entfernt war, schickte der Hauptmann ihm Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten, Herr, bemühe dich doch nicht. Ich weiß, dass ich dir, einem Juden, nicht zumuten kann, mein Haus zu betreten. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sag nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Auch ich unterstehe höherem Befehl und kann meinem Soldaten Befehle erteilen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich meinem Diener befehle, tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn. Er drehte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, wahrhaftig. Solch ein Vertrauen habe ich nicht einmal in Israel gefunden. Als die Boten des Hauptmanns in das Haus zurückkamen, war der Diener gesund. Jetzt hätte ich gerne die PowerPoint, wenn es möglich ist. Ich habe das überschrieben mit: ein römischer Heide versetzt Jesus ins Staunen und ein sterbenskranker Diener wird gesund. Ein römischer Heide versetzt Jesus ins Staunen und ein sterbenskranker Diener wird gesund. Der erste Gedanke, den ich mit uns teilen möchte, heißt: Liebe bewirkt Gegenliebe. Liebe bewirkt Gegenliebe. Die führenden Männer, die führenden Juden von Kapernaum, gehen für den Hauptmann zu Jesus. Allein das ist ja schon sehr, sehr speziell und sehr auffallend. Man spürt direkt hier, wenn man diesen Text liest, von diesem Bericht, dass Liebe da ist, dass aufrichtige Liebe da ist zwischen dem Hauptmann und den Juden und den führenden Juden. Und man merkt auch, dass die führenden Juden gerne für den Hauptmann zu Jesus gehen, was ja völlig unnormal ist. Weil wir haben es hier mit einer Besatzungspolitik zu tun. Die Römer sind die Besatzer, die haben das Sagen. Und die Juden müssen sich ducken. Aber dass ein römischer Centurio, ein römischer Hauptmann, in einer Stadt wohnt und diese Juden sogar liebt und denen sogar die Synagoge mitgebaut oder finanziert hat, das wissen wir nicht ganz genau. Auf jeden Fall hat er irgendwas Riesiges vollbracht, um den Juden zu zeigen: ich liebe euch, ich stehe hinter euch. Und das von einem Heiden, von einem römischen Heiden, der hunderte von Götter angebetet hat. Liebe bewirkt Gegenliebe. Der Hauptmann lebt anscheinend und arbeitet in Kapernaum. Und als Hauptmannoffizier war er mindestens ein Centurio. Das heißt eigentlich Hundertschaft. In der realen Welt hatten die Leute aber 60 bis 80 Soldaten und nicht 100. Und in der Regel war man beim römischen Heer für ca. 20 Jahre im Dienst. Danach ist man in Rente gegangen. Wenn man es überlebt hat und nicht bei den Kriegen und so weiter gestorben ist. Aber in diesen 20 Jahren konnte man nicht heiraten. Man wurde immer wieder versetzt an verschiedene Standorte. Man konnte nicht heiraten, man brauchte sehr starke Disziplin. Aber römische Offiziere hatten oft auch dann geliebte Konkubinen, weil sie halt keine Familie gründen konnten. Und interessant ist, dass Diener und Knechte manchmal dann ein Stück Ersatzfamilie waren für so einen Offizier, weil er tatsächlich keine Familie in dem Sinne hatte. Und dieser Diener, den dieser Hauptmann jetzt hatte, der war diesem Hauptmann unglaublich wichtig. Wir können davon ausgehen, dass er ihn ein Stück weit zu seiner Familie zählte und ihn wirklich schätzte und ihn wirklich liebte. Und deswegen war ihm wichtig, alles daran zu setzen, dass sein Diener gesund war. Man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass er mit seinem Diener schon bei verschiedenen Ärzten war. Dass er alles daran gesetzt hat, dass sein Diener gesund wurde. Aber er wurde nicht gesund. Wenn ein römischer Soldat, ein Offizier, der nach 20 Jahren in Rente gegangen ist, dann hat er geheiratet. Hat sich sesshaft gemacht und konnte dann erst eine Familie gründen. Ein Hauptmann verdiente gut, aber eine Synagoge zu finanzieren, mithelfen zu bauen, auch nur eine kleine, bedeutete ein unglaublich großes Opfer für diesen Mann. Also da ging es nicht um Kleinigkeiten. Der hat ja sogar seine ganzen Rentenersparnisse geopfert, um diese Synagoge bauen zu lassen oder mitzubauen und zu unterstützen. das bedeutete ein echtes Opfer, das war nicht 10%. Und er liebt die Juden in Kapernaum oder in Kapernaum und seinen Diener. Und er handelt politisch unkorrekt. Das muss man auch festhalten. Und darauf komme ich gleich nochmal, was das eigentlich wirklich bedeutet, dass er politisch unkorrekt handelt. Und wir lesen, dass sein Diener, den er sehr schätzte, sehr krank war. Er lag sogar im Sterben. Und er schickte dann die führenden Männer der jüdischen Gemeinde zu Jesus. Im Prinzip von einem Stadtteil zum anderen, weil er gehört hatte, Jesus ist in Kapernaum. Jetzt schickt er diese Männer und tatsächlich machen sie sich auf den Weg zu Jesus. Er hatte von Jesus gehört. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, Mensch, ich habe schon gehört, dass er viele Menschen geheilt hat. Jetzt ist es vielleicht die einzige Chance, dass mein Diener noch gesund werden kann durch Jesus. Und wenn das die einzige Chance ist, dann werde ich sie versuchen zu ergreifen. Dann kommen diese jüdischen Ortsvorsteher zu Jesus und dann bitten sie inständig, heißt es, inständig Jesus mitzukommen, um seinen Diener zu retten. Und interessant ist, also sie beknien Jesus wirklich. Sie sagen, du musst mitkommen. Wenn es jemanden gibt, der es wert ist, dass du ihm hilfst, dann ist es dieser Hauptmann. Wenn es jemand gibt, der es wert ist, dass du ein Wunder für ihn tust, dass du ihm wirklich hilfst, dann ist es dieser Hauptmann. Und sie begründen das mit diesen zwei Begründungen. Erstens, sie sagen, er liebt unser Volk. Und zweitens, er hat es bewiesen, dass er unser Volk liebt, weil er baute oder bezahlte die Synagoge. Unglaublich, obwohl das nichts mit seinem Glauben zu tun hatte. Erstmal. Wir wissen nicht, vielleicht ist er ja auch, hat er vielleicht auch den jüdischen Glauben angenommen. Davon steht aber nichts im Text. Auf jeden Fall, er liebt unser Volk und er baute oder bezahlte die Synagoge. Doch dann kommt eine Planänderung. Es kommt eine Planänderung. In Vers 6 heißt es dann, Jesus ging mit ihnen. Als er nicht mehr weit vom Haus entfernt war, schickte der Hauptmann ihm Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten, Herr, bemühe dich doch nicht. Ich weiß, dass ich dir, einem Juden, nicht zumuten kann, mein Haus zu betreten. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sag nur ein Wort. Und mein Diener wird gesund. Irgendwie, der Hauptmann schickt die Ortsvorsteher zu Jesus. Die machen sich auf den Weg. Und irgendwie fängt er an, weiter darüber nachzudenken. Was will ich eigentlich von Jesus und was passiert jetzt? Und dann wird ihm eigentlich dann auch klar, Mensch, eigentlich mache ich jetzt Jesus sehr, sehr schwer, weil er darf eigentlich nicht in mein Haus kommen. Juden durften grundsätzlich nicht in das Haus von Heiden gehen, weil die andere Essensgebräuche hatten. Ja, die haben ja auch Schweinefleisch gegessen und alles andere auch. Und es galt ganz klar, wenn ein Jude in ein heidnisches Haus kommt, dann macht er sich unrein. Das heißt, er darf auch bei der nächsten Gottesdienstveranstaltung in der Synagoge nicht teilnehmen, sondern muss sich erstmal rituell waschen, um sich davon wieder zu befreien. Und dem Hauptmann wird klar, Mensch, ich mache Jesus sehr, sehr schwer. Und er entscheidet sich um und sagt, Jesus, du musst nicht persönlich zu mir kommen, denn ich bin es nicht wert. Komm doch nicht in mein Haus. Aber interessant ist ja, dass er fest damit rechnet, dass Jesus schon auf dem Weg ist zu ihm. Er rechnet ganz fest damit. Er hat einen großen Glauben. Weil er schickt seine Freunde zu Jesus und er weiß, oh, er ist nicht mehr weit weg wahrscheinlich. Also er rechnet damit, er vertraut Jesus und er glaubt, dass Jesus tatsächlich kommt. Und nur so kann er die Freunde zu ihm schicken, obwohl sie noch nicht da sind. Das Interessante ist, wir wissen nicht, welche Stellung dieser Hauptmann hatte. Ob er nur ein Centurio war, das war der niedrigste Offizier, oder ob er ein höherer Offizier war. Aber auf jeden Fall ist dieser Hauptmann sich seiner Identität bewusst. Er weiß, dass er nicht würdig ist. Er hat viel mit den Juden zu tun. Er liebt sie und er kennt ihre Gebräuche. Und er weiß, dass er ein Heide ist und dass er nicht zu den Juden, nicht zum Volk Gottes gehört. Und ihm wird dann auch bewusst, dass er nicht würdig ist, eigentlich Jesus zu begegnen. Er weiß, Jesus hat einen ungleich höheren Rang. Wenn es wirklich der Messias ist, von dem die Juden erzählen, wenn es wirklich der Messias ist, wenn es wirklich dieser Jesus ist, der schon Tausende von Menschen geheilt hat, dann bin ich nicht würdig, ihm zu begegnen. Und interessant ist, dass er Jesus bittet und nicht befiehlt. Er bittet Jesus. Ich könnte ja als römischer Hauptmann sagen, ich befehle Jesus, du musst kommen, du bist Jude. Ja, ich befehle es. Und dann muss er kommen. Nein, er bittet Jesus. Und er befiehlt nichts. Der dritte Gedanke ist, großer Glaube bringt Jesus ins Staunen. Der Jude sagt, der römische Hauptmann sagt tatsächlich, sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Ich lese dann weiter auf Vers 8. Auch ich unterstehe höherem Befehl, argumentiert jetzt der römische Hauptmann, und kann meinen Soldaten Befehle erteilen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich meinem Diener befehle, tu das, dann tut er's. Als Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn. Er drehte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, wahrhaftig, solch ein Vertrauen habe ich nicht einmal in Israel gefunden. Er sagt tatsächlich, Jesus, du musst gar nicht zu mir zu kommen. Du musst gar nicht so zu mir kommen. Ich glaube, du hast so eine Autorität, Jesus, du hast so eine Macht. Und ich kenne Macht auch, ich kenne auch Autorität. Aus meinem ganz normalen Alltag. Wenn ich Befehle ausspreche, müssen die Soldaten das tun. Und im Kriegsrecht, das ist übrigens auch heute noch so, wenn Soldaten im Kriegsfall die Befehle nicht ausführen, können sie standrechtlich erschossen werden. Weil es unglaublich wichtig ist, wenn es hart auf hart kommt, dass man sich auf seine Truppe verlassen kann und dass die Befehle umgesetzt werden. Und er sagt damit, Jesus, ich glaube, du hast so viel Autorität, du hast so viel Macht, du musst nur ein Wort sagen. Und wir müssen noch nicht mal dabei sein. Du musst ein Wort sagen aus der Ferne und ich glaube dir, dass dann mein Diener gesund wird. Sag nur ein einziges Wort. Wie viele wollten Jesus sehen? Wie viele sind Jesus entgegengelaufen, haben auf ihn gewartet in verschiedenen Ortschaften, wollten Autogramme in dem Sinne haben, ja, die wollten ihm begegnen, die wollten ihn anfassen, die wollten ihn hören reden. Die wollten ihn reden hören, so rum. Aber er will nicht, dass Jesus zu ihm kommt. Er will ihn nicht sehen, ist nicht auf ein Spektakel aus. Nein, ihm reicht es, wenn Jesus ein Wort spricht. Und dann glaubt er, dass sein Diener gesund ist. Und Jesus ist von diesem Glauben enorm erstaunt. Er sagt, ich habe nirgendwo in Israel, in ganz Israel, nicht so einen Glauben gesehen. Was für ein beschämender Satz für alle Juden zu der damaligen Zeit. Niemand hatte so einen großen Glauben wie dieser Hauptmann. Und der war noch nicht mal ein Jude, das war ein Römer. Traurig, oder? Aber Jesus ist begeistert von diesem Glauben. Und deswegen hält er inne, dreht sich um zu der Menge und sagt das nochmal ausdrücklich. Ich bin begeistert von dem Glauben von diesem römischen Hauptmann. Und dann heilt Jesus den sterbenden Diener aus der Ferne. Fernheilung à la carte. Und der Hammer ist ja, dass das, was der römische Hauptmann hofft, dass Jesus das tut, nämlich dass er ein Wort spricht, dass Jesus das nicht tut. Er spricht kein Wort. Jesus muss noch nicht mal ein Wort sprechen. Und dann wird dieser Diener gesund. Er hat wahrscheinlich nur daran kurz gedacht. Er hat das nur kurz mit seinem Vater nochmal abgecheckt. Jesus muss noch nicht mal ein Wort sprechen. Er muss noch nicht mal da sein. Wenn es Gottes Willen entspricht, dann kann er einen auch ohne Worte aus der Entfernung heilen. Und das ist beeindruckend, dass Jesus das hier gerne tut. Und tatsächlich, dieser Diener wird gesund. Und dem Hauptmann passiert genau das, was er sich von Jesus gewünscht hat. Vielleicht wurde der Hauptmann daraufhin ein Nachfolger von Jesus. Er war auf jeden Fall schon ein großer Sympathisant für die Juden. Aber das wissen wir nicht. Auf jeden Fall heilte er diesen sterbenden Diener aus der Ferne. Wisst ihr, der Hauptmann ist für uns so wichtig in diesem Bericht, in diesem Bibeltext, weil wir vieles mit diesem Hauptmann gemeinsam haben. Es gibt hier viele Parallelen zu mir und zu dir. Der erste, die erste Parallele ist, wir sind wie der römische Hauptmann Heiden. Wir sind eigentlich nicht vom Ursprung her Christen gewesen hier in Europa, in Deutschland, in Germanien. Nein, wir sind eigentlich Heiden gewesen. Und nur weil Menschen mit viel Mut und mit viel Kraft das Evangelium zu uns gebracht haben und wir das angenommen haben, ist Deutschland christlich. Oder ich sag mal nachchristlich. Ja? Aber normalerweise sind wir eigentlich auch Heiden. Und auch die Germanen haben an viele, viele Gottheiten und Götter geglaubt und ihnen geopfert. Also erste Parallele ist, wir sind wieder römischer Hauptmann Heiden. Zweitens, wir haben wieder römischer Hauptmann Jesus nicht gesehen. Aber wir glauben. Wir haben Jesus nicht gesehen, aber wir glauben Jesus. Wir glauben trotzdem an ihn. Drittens, wir glauben wie der römische Hauptmann, dass Jesus alle Macht hat im Himmel und auf der Erde, dass er heilen und retten kann. Und ich hoffe, dass du das auch glaubst. Auch wenn er unsere Gebete nicht immer hundertprozentig so erhört, wie wir das vielleicht gerne hätten. Ich habe einen sehr guten afghanischen Freund. Gott sei Dank hat er jetzt eine Wohnung bekommen und ist nach 11 Jahren aus dem Container draußen, der sehr, sehr dreckig war. Und ich war letztens bei seinem Chef, er arbeitet in einer Firma mit 300 Mitarbeitern, und ich war letztens bei dem Personalchef mit ihm, und als ich dann so da war, haben wir über alles Mögliche geredet, und dann habe ich ihn gefragt, was er sich denn so von Gott wünscht. Und er hat gesagt, keine Kurzarbeit mehr. Habe ich gesagt, darf ich dafür beten? Denkt er so kurz nach und sagt, ja, wenn Sie daran glauben, dürfen Sie das machen. Ja, dann bete ich da in dem Büro von dem Personalchef dafür, dass Gott diese Firma bewahrt. Und jetzt vor ein paar Tagen treffe ich diesen Personalchef wieder und der sagt so zu mir, Gott hat Ihr Gebet nicht erhört. Wir haben wieder ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Was habe ich ihm gesagt? Ich habe ihm gesagt, ich habe schon tausendfach erlebt, dass Gott Gebete erhört, aber nicht immer unbedingt so, wie ich das gerne hätte. Er ist ja kein Automat. Wir machen keine spirituelle Sitzung da und versuchen Gott zu manipulieren. Aber es gibt nichts Besseres als zu beten. Es gibt nichts Besseres als Gott zu bitten, dass er handelt, dass er sich einsetzt, dass er unser Leben verändert und dass er uns hilft mit schwierigen Situationen und in schwierigen Zeiten, damit klarzukommen. Und unser Vertrauen, dass unser Vertrauen nicht weniger wird, auch in schwierigen Zeiten, sondern eher noch mehr. Wie der römische Hauptmann glauben wir, dass Jesus alle Macht hat im Himmel und auf der Erde und dass er heilen und retten kann, auch heute. Viertens, wir wissen, wie groß und mächtig Jesus ist. Wenn wir wissen, wie groß und mächtig Jesus ist, dann erkennen wir, wie der römische Hauptmann, dass wir es eigentlich nicht wert sind, dass Jesus sich um uns bemüht, dass er sich um uns kümmert, dass er uns besucht, dass er uns begegnet. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Weil Gott uns liebt, weil er uns sich entschieden hat, uns zu lieben, sind wir es wert, dass er uns besucht, dass er uns begegnet, unabhängig von deinen Leistungen, unabhängig von deiner Schuldenlast, von deiner Sündenlast. Wenn Jesus dich liebt, dann bist du es wert, dass er dich besucht. Und du bist es wert. Er hat sich für dich entschieden. Ist das nicht wunderbar? Übrigens ist der blaue Himmel und der Sonnenschein so ein bisschen, ja, auch so ein ganz leichter Geschmack von Gottes Liebe. Er freut sich, wenn du dich freust. Und wenn du dich in die Sonne stellst und die Wärme der Sonne spürst, auch ein kleines Zeichen der Liebe Gottes. Weil er uns liebt, sind wir es wert. Durch ihn sind wir sehr, sehr wertvoll. Durch Gottes Liebe sind wir bedeutungsvoll. Auch wenn du dich nicht so fühlst. Auch wenn du dir selber Vorhaltung machst, weil du deinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wirst. Entscheidend ist, was Gott über dich sagt, was Jesus über dich sagt. Und das solltest du auch über dich dann sagen und das auch selber annehmen. Weil das die Wahrheit ist. Die Wahrheit sind nicht deine Gefühle immer. Sondern die Wahrheit ist das, was Jesus über dich sagt in seinem Wort. Das ist die Wahrheit. Und das zählt. Fünfter und letzter Punkt, TZH, Parallelen zu heute. Was können wir lernen? Wo fordert uns Jesus heute heraus? Zum einen, sollen wir zurück? Was können wir lernen, wo fordert uns Jesus heute heraus? Zum einen glaube ich, bedingungsloser Glaube. Ich glaube, jeder von uns, auch ich, jeder von uns, bei jedem von uns ist es so, dass unser Glaube noch Potenzial nach oben hat. Oder? Da kann noch mehr passieren. Dass wir noch mehr Jesus vertrauen. Dass wir noch überzeugter sind, dass auch wenn alles um uns herum manchmal chaotisch wird oder die Weltsituation sich verschlimmert und manche denken, es wird immer schlimmer. Ja, schlimme Sachen gab es immer schon. Und ich sag mal, jeder, der im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg dabei war, der hatte gedacht, schlimmer kann es nicht mehr werden. Jetzt muss Jesus auf jeden Fall wiederkommen. Und er kam nicht wieder. Dagegen ist Corona eine Lachnummer gegenüber dem Zweiten Weltkrieg, wo 50 Millionen alleine hier in Europa gestorben sind. Aber unser Glaube hat noch Potenzial nach oben. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, in welchen Punkten hast du einen großen Glauben an Jesus? Wo ist dein Glaube aber vielleicht auch klein und kümmerlich? Wo traust du Jesus nichts zu? Wo bist du enttäuscht von ihm? Weil er vielleicht nicht auf deine Gebete gehört hat oder anders reagiert hat, als du es dir gewünscht hast. Hast du tiefes Vertrauen in Jesus, in sein Wort? Hast du tiefes Vertrauen in seine Zusagen und Prophezeiungen? Hat sich dein Glaube schon in Krisen bewährt? Weil gerade hier wird der Glaube besonders sichtbar. Wenn man alte Menschen fragt, wo hast du Jesus erlebt? Dann sagen die in der Regel, in den tiefsten Krisen meines Lebens. Nicht in den Zeiten, wo alles glatt läuft. Nicht in den Zeiten, wo alles gelingt, erleben wir Jesus. Da ist manchmal auch unser Glaube oberflächlicher, weil wir uns nicht so viel Zeit nehmen, um mit Jesus zu reden, um auf seinem Schoß zu sitzen, um uns mit seinem Wort zu beschäftigen. Aber wenn die Krisen kommen, dann gehen wir auf die Knie, weil wir keine andere Lösung sehen. Und dann kneten wir Gott, bis er uns irgendwie hilft. Und ältere Männer und Frauen haben mir immer wieder erzählt, in den Krisenzeiten meines Lebens, da bin ich Jesus erst richtig begegnet. Da habe ich seine Nähe gespürt, wie ich sie noch nie gespürt habe. Ich konnte noch nicht mal mehr Bibel lesen. Aber da ist mir ein Satz aus der Bibel eingefallen. Und dieser Halbsatz oder dieser Satz, der hat mir so viel Trost geschenkt. Der hat mich durchgetragen bis zum Ende. Zweitens, politisch unkorrekt zu handeln ist manchmal richtig. Das sehen wir hier, an diesem Beispiel. Dieser römische Hauptmann hat politisch total unkorrekt gehandelt. Aber politisch unkorrekt zu handeln ist manchmal richtig, besonders dann, wenn es aus Liebe geschieht. Warum hat er hier politisch unkorrekt gehandelt? Eigentlich hätte es bedeuten müssen, dass er die Juden unterwirft, dass er denen klar macht, wer das Sagen hier hat und dass er die Leute regelmäßig demütigt, um sie klein zu halten. Das war sein Job als Römer. Zu zeigen, wer Rom ist und welche Macht das Römische hier hat. Er hat nicht wie andere Römer auf seinen eigenen Nutzen geschaut, wie er in seiner Karriereleiter weiter nach oben kommt. Nein, er hat angefangen, dieses Volk zu lieben. Warum auch immer. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, bist du für eine Planänderung Gottes offen in deinem Leben? Und die Frage, wo musste Jesus wegen dir seine Pläne ändern? Wo müsste Jesus wegen dir seine Pläne ändern? Und bist du bereit für eine Planänderung Gottes in deinem Leben? Das kann ganz Unterschiedliches heißen. Das kann vielleicht heißen, dass Gott sagt, hey, ich will, dass du in eine andere Stadt ziehst. Ich will, dass du ins Missionsfeld gehst. Entweder hier in Deutschland oder im Ausland. Bist du dafür offen? Und eine nächste Frage ist, liebst du Gottes auserwähltes Volk, das Volk Israel? Das Volk Israel zu lieben, heißt nicht, alle politischen Dinge, die sie tun, richtig für richtig zu halten. Aber zu lieben heißt, für dieses Volk zu beten. Das ist dein auserwähltes Volk. Und wir, Gott sei Dank, gehören durch Jesus jetzt auch dazu. Obwohl wir eigentlich Heiden sind. Aber liebst du Gottes auserwähltes Volk Israel? Betest du für Israel? Ist es dir wichtig, dieses Land und diese Menschen zu unterstützen? Und der letzte Gedanke, was wir daraus lernen können, ist, vielleicht hast du auf der Arbeit auch Untergebene. Vielleicht bist du Abteilungsleiter. Vielleicht bist du sogar Betriebsleiter. Vielleicht bist du Chef. Wie behandelst du deine Untergebene? Machst du das so wie der Hauptmann? Bist du loyal ihnen gegenüber? Liebst du sie? Versuchst du sie zu fördern oder versuchst du sie nur runterzumachen? Wie gehst du mit deinen Untergebenen auf der Arbeit um? Bist du dann Vorbild oder wie in einer Firma, wo ich selber mal eine Zeit lang kurz gearbeitet habe, mit einem Minijob, die Belegschaft wusste, wenn der hier ausrastet, dann geht es richtig rund. Und das war ein bekennender Christ. Aber jeder wusste, dass er cholerisch war und dass er öfters die Leute rund gemacht hat. Bist du ein Vorbild? Behandelst du deine, vielleicht hast du Mieter, behandelst du deine Mieter, deine Nachbarn, aber auch deine Vorgesetzten gut? Man kann nicht nur immer von oben nach unten leiten, man kann auch von unten nach oben übrigens leiten. Behandelst du deine Vorgesetzten gut oder redest du schlecht über sie? Oder nutzt du deine Macht oder deinen Einfluss aus? Hast du Liebe zu diesen Menschen, die Gott dir anbefohlen hat? Ich glaube, wir können aus diesem Bibeltext einiges lernen. Ich wiederhole noch mal ganz kurz die Überschrift, ein römischer Heide versetzt Jesus ins Staunen und sein sterbenskranker Diener wird gesund. Wir haben am Anfang gemerkt, Liebe bewirkt Gegenliebe. Wenn wir Menschen lieben, dann kommt in der Regel auch Liebe wieder zurück. Und das hat der römische Hauptmann mit den Juden in Kapernaum erlebt. Wir haben erlebt, dass der römische Hauptmann, auch wenn er entscheidungsfreudig ist, seine Entscheidung geändert hat, eine Planänderung vollzogen hat, weil ihm bewusst wurde, dass er ein Heide ist, dass er eigentlich nicht würdig ist, dass Jesus zu ihm kommt. Und wir hatten den dritten Punkt, großer Glaube bringt Jesus ins Staunen. Als Jesus den Glauben dieses Hauptmanns sieht, ist er echt beeindruckt. War leider aber auch beschämend für die Juden, dass ein Heide so ein großer Glaube hat und die Juden nicht. Aber er war beeindruckt. Und meine Frage ist da auch, ist Jesus von deinem Glauben beeindruckt? freut er sich über dich. Und zwar nicht aufgrund deiner Leistung, sondern aufgrund, wer du bist in Jesus. Großer Glaube bringt Jesus ins Staunen. Jesus zeigt diesem sterbenden Diener aus der Ferne, was für eine Autorität, was für eine Macht hat Jesus. Das ist doch ein Riesengeschenk. Und wir haben auch gemerkt, es gibt Dinge, die können wir aus diesem Bibeltext lernen, wo Jesus uns herausfordert. Ich wünsche uns von Herzen, ich wünsche dir, dass du dich neu herausfordern lässt in deinem Glauben an Jesus. Dass dir bewusst ist, wie mächtig Jesus ist. Ihm ist nichts unmöglich. Und ja, er ist auferstanden von den Toten. Und ja, er lebt heute. Und ja, er will einen Unterschied in deinem Leben machen. Und er möchte, dass du einen Unterschied hier im Bergisch-Gladbach zu ihm machst. Und ich habe im Zug nicht nur diesen Offizier getroffen, der einen hohen Rang hatte. Ich habe auch immer wieder andere Menschen getroffen. Eine ältere Frau, mit der ich beten konnte, mit der ich reden konnte, wie offenbar. Und das erleben wir auch immer wieder, wenn du mit Menschen redest, wenn du Menschen ansprichst. Du erlebst Menschen, die sind offen für das Evangelium. Und die wollen hören. Und es gibt Leute, die haben Zweifel. Und es gibt Leute, die sind einfach nur dagegen. Trotzdem dürfen wir dafür beten, auch für diesen römischen Hauptmann, nicht für den römischen Hauptmann, für den Soldaten, dafür den Offizier, dem ich begegnen durfte, dass Jesus ihm weiter begegnet. Jesus Christus segne dich und mich. Amen.